Live aus dem Radio 1 Studio im Admiralspalast. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Yay, es gibt was zu feiern. Was erzähle ich gleich? Alleinunterhaltermusik von Isolation Berlin. Der Song heißt Zwantje und kommt heute auf einer 7-Inch raus. Und Isolation Berlin spielen morgen auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg. Und das bringt mich direkt zu einer frohen Botschaft, also der frohen Botschaft dieses Tages. Andreas Müller war mit dem Soundcheck vor ein paar Stunden noch nominiert für den Rocco Klein Preis für Musikjournalisten. Und jetzt ist es amtlich, er hat ihn gewonnen. Ja, wenn Sie sich gerade fragen sollten, hä, Rocco Kleinpreis, wer oder was ist das? Rocco Klein, das war ein leidenschaftlicher Musikjournalist, der ist 2004 mit 35 Jahren an den Folgen einer Hirnblutung verstorben. Er hat unter anderem für Viva und Viva 2 gearbeitet und in seinem Gedenken wurde 2013 dieser Preis ins Leben gerufen. Die Jury des Rocco Klein Preises besteht aus sehr vielen Musikjournalisten und Journalistinnen, aus Autoren, Autorinnen, Branchenkenner und Kennerinnen aus ganz Deutschland. Der Preis soll, Zitat, Anerkennung und Wertschätzung sein für alle Musikjournalisten, die auch unter schwieriger werdenden Bedingungen an ihrem Beruf und damit der Liebe zur Musik festhalten. Und das genau macht der Kollege Müller und alle anderen, die hier im Soundcheck sind, übrigens auch. Gewonnen hat er in der Kategorie Musikjournalistisches Radio- und TV-Format. Also könnte man sagen, es ist so eine Art Radiopreis für Coole, von Coolen, keine Ahnung. Naja, er hat sich auf jeden Fall durchgesetzt gegen Stefan Rehm und Simon Fronzek mit In die Nacht mit. Dann Vis-a-vis, das ist ein Format auf 16 Bars TV. Max Spalleck hat das schnelle Mixtape im MDR Figaro. Und Fabian Wolf hat auch den Nachwuchspreis gewonnen. Den Rocco Klein Nachwuchspreis. Yeah. Ja, wir stoßen während der Sendung an. Jetzt wird aber erstmal gearbeitet. Die Gäste heute Abend sind Tobias Rapp vom Spiegel.
Hallo.
Fanny Tank von Radio 1.
Hallo.
Gerrit Bartels von unserem Kooperationspartner, dem Tagesspiegel.
Hallo.
Stefan Lindner bedient die Regler. Mein Name ist Elissa Hirsemann. Die Fehlfarben haben ein neues Album draußen, genau wie Julia Holter, The Dead Weather und New Order. Und damit geht's jetzt los, bitte, Tobias.
New Order. Kennt jeder, der jetzt zuhört, würde ich mal vermuten, weil sonst würde man nicht zuhören. Muss man eigentlich nicht mehr vorstellen, aber damit wir jetzt gleich was haben, um drüber zu reden, vielleicht nochmal so die Basisdaten. Ist die Nachfolgeband von Joy Division, gegründet 1980 nach dem Selbstmord von Ian Curtis. Hätte damals wahrscheinlich niemand drauf gewettet, dass ausgerechnet diese Band 26 Jahre später immer noch da ist und immer noch gute Platten macht. Ist aber so. Damals, wenn man jetzt im Nachhinein draufschaut, gab es bestimmt eine Menge interessanterer, aufregenderer und besserer Bands in diesem irren England der frühen 80er, was ja tatsächlich eine der interessantesten und vielfältigsten und dynamischsten Phasen dieser tollen, großen britischen Popgeschichte ist, diese Post-Punk-Jahre. Da waren die eine der Bands, neben vielen anderen, aber sie sind, finde ich, die einzige Band, die wirklich immer gut geblieben ist und die es immer noch gibt. Die anderen gibt es nicht mehr oder sie sind scheiße geworden, so wie Gang of Four zum Beispiel. Und New Order nicht. New Order sind immer noch da. Die Geschichte ging dann weiter. Sie haben in den 80ern pioniert dieses Zusammenspiel von Elektronik, Dance, Rock, Bandformation. Waren dann natürlich logischerweise als Band aus Manchester in der Rave-Zeit, in der Hacienda, haben diesen ganzen Wahnsinn mitgemacht, haben 83 einen der besten, immer noch besten Dance-Tracks aller Zeiten gemacht, Blue Monday. Und ja, in den 90ern war dann so ein bisschen die Luft raus. Und sie kamen 2001, total überraschend für mich damals, zurück mit einer sehr rockigen Platte, Get Ready, wo dieser war immer noch wahnsinnig gute Song Crystal drauf war. Und jetzt sind sie wieder da. 2007 hatten sie sich aufgelöst, nachdem der Bassist Peter Hook gegangen war. Peter Hook, ziemlich legendäre Gestalt auch, weil er so eine bestimmte Art des Bassspielens eingeführt hat, die was ziemlich Besonderes und Spezielles war, nämlich den Bass ziemlich schnell zu spielen, ziemlich hoch zu spielen, im Grunde genommen den so zu spielen wie eine Gitarre, was auch Teil dieses Post-Punk-Ethos war, dass sozusagen die Gitarren eher Rhythmusinstrumente wurden und der Bass bei Peter Hook so ein treibendes Melodieinstrument fast schon war. Der ist nun nicht mehr dabei. Ich finde, man hört es der Platte nicht an. Da fehlt nichts, erstaunlicherweise. Ich finde, dass diese Band tatsächlich einen ziemlich distinkten Sound hat, den auch diese Platte wieder zeigt, von dem diese Platte auch wieder getragen wird. Für mein Gefühl kein einziges schlechtes Stück drauf. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Stück an, Restless.
New Order mit Restless von ihrem Album Music Complete. Und hier wurde, während die Mikros leise waren, schon über die Texte gelästert, die irgendwie gar nicht gehen. Das fiel Tobias auf, das fiel Funny auf.
Ja, glücklicherweise ist ja Pop jetzt nicht irgendwie hohe Dichtung. Ne? Man muss jetzt echt nicht so, anders als die Julia Holters dieser Welt das denken, man muss jetzt ja keine komplexen Lyrics schreiben. Allerdings kann man schon sagen, dass bei New Order, ich glaube, es gibt keinen einzigen Song in der langen Bandgeschichte, der nicht total stulle ist. Das hat auch seine Qualität, ich finde das toll, aber man muss dem auch ins Auge blicken, dass die Lyrics von New Order wirklich super stulle sind.
You are on my mind as I drink my wine.
Ganz groß. Also auch Momente, die jeder Mensch hat. Ne? Aber man könnte es natürlich auch smarter machen. Aber ich meine, warum muss Pop immer von smart handeln? Das ist auch nicht das Ding bei New Order. New Order ist natürlich eine ehemalige Druffi-Band, die jetzt irgendwie alt geworden sind und die irgendwie so den Dreh rausgefunden haben, wie man diesen Sound, den sie im Laufe ihrer langen Karriere so abgesteckt haben, wie man sich innerhalb dieses Feldes irgendwie bewegt. Ich finde es super. Die Platte ist natürlich jetzt kein Pflichtprogramm, aber ich habe sie mit Freude und überraschter Freude, dass sie mir so gut gefallen hat, habe ich sie mir mehrmals angehört.
Ich finde, dieser Sound ist absolut abgegessen. Erstens, also ich habe die Platte mit überhaupt keiner Freude gehört, sondern habe sie nach dem 7. Song, glaube ich, ausgemacht, weil ich fand, es ist alles gleich. Also jedes Lied auf dieser Platte,
klar, es ist ja
drümmelt einfach nur so weiter. Aber dann finde ich irgendwie, ich weiß nicht, wozu ich das dann hören soll. Also dann kann ich auch ein altes New Order Album hören, wo dann wenigstens sowas drauf ist wie Crystal. Und dann tanze ich dazu oder was weiß ich. Aber ich verstehe nicht, was jetzt der große Dreh von New Order sein soll. Also was haben die da Tolles rausgefunden? Also was jetzt immer noch irgendwie trägt, weil ich finde, das tut das Album nicht. Es trägt nicht, es ist belanglos und einfach langweilig.
Leider muss ich mich da auch anschließen. Mir ging das genauso. Ich bin auch irgendwie, ich kenne New Order dann auch schon ziemlich lange und habe auch alle Comebacks und nochmal eine Platte und nochmal eine Platte und dann wieder Trennung und Pipapo alles verfolgt und fand das dann immer alles immer noch irgendwie gut und dachte, naja gut, jetzt ein New Order Album, warum auch nicht? Man hört das so und man hört es genauso, wie du sagst, Fanny. Also man fängt so an und es beginnt eben nach 2 Minuten, geht schon dieser Sound los, der so altbekannt ist. Und es geht dann 45 oder 50 oder 55 Minuten immer so weiter. Und ich meine, hat so schön repetitive, kontemplative Momente. Also in dieser Langeweile wacht man auch wieder auf und denkt, oh, du warst jetzt ja ganz schön mal so weg gewesen. Aber letztendlich fragt man sich wirklich, warum muss diese Band, auch in diesem Jahr, wir kriegen ja nachher noch so eine Platte, warum muss die diese Platte machen? Klar, die haben jetzt auch nichts anderes. Sie müssen irgendwie immer weitermachen, aber die entbehrt jeder Notwendigkeit. Und es hieß ja irgendwie, sie wollten wieder eine elektronische Platte machen, nach den beiden letzten Platten, die so ein bisschen gitarrenlastiger waren, hat man gehört, also hört man auch, aber es ist doch etwas langweilig.
Plastic von New Order. Plastic von New Order und hier wurde jetzt schon wieder wild diskutiert. Stellt sich natürlich eine Frage bei einer Band wie New Order, die es schon seit den 80er Jahren gibt. Wie entkommt man der eigenen Legende? Anscheinend nicht so richtig, nicht mal die Band selber. Weil, ja, also wir haben festgestellt, das klingt irgendwie alles ziemlich nach 1983.
Und nein.
Doch. Ich finde auch nach Power, Corruption and Lies kam nicht mehr sehr viel Gutes.
Man kann immer nur das machen, was man kann. Und das ist bei New Order auch so. Die müssen sich nicht neu erfinden. Die müssen nicht die Popmusik revolutionieren, was wir jetzt eben alles hier so oft hatten. Aber man kann doch auch mal was versuchen.
Aber das,
genau. Das ist doch so. Also einfach mal versuchen, scheitern. Und von mir aus eine Dubstep-Platte von New Order oder von Bernard Sumner, das kann total in die Hose gehen, in die Grütze gehen. Das würde man irgendwie, würde man sagen, Mann, da hat jemand irgendwie, der ist irgendwie 50 oder wie alt auch immer ist, ne? Und der hat eben so viel Kram gemacht.
Da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Das ist so dieses David Bowie ab Mitte der 90er Programm. Ich mach mal ein Drum and Bass Album. Das bringt 0,0 die Welt voran und oder den Künstler, das ist, nein, New Order sollen New Order Platte machen. Ich meine, die Welt hat nicht drauf gewartet, okay, von New Order, gerade von so einer geil stumpfen Band wie New Order zu verlangen, dass sie was anderes machen als geil stumpfe New Order Platten, ist total in die fehlgehende Forderung.
Aber du sagst immer geil und stumpf, also ich weiß gar nicht, also stumpf ist New Order, es war noch nie eine stumpfe Band, war auch in ihren Anfängen nie stumpf, sondern hat natürlich irgendwie mit neuen Mitteln eigentlich, also das, was so Rockleute oder Punkleute, haben die mit elektronischen Mitteln auf einmal also Songs gemacht, ja. Also das, was dann später so Chemical Brothers und Prodigy gemacht haben, die haben also ein Songformat in eine Produktionsweise oder in elektronische Musik reingebracht, was man eben vorher, also was es nicht so gab.
Ne? Ja, aber ich würde sagen, dass das, was sich durch die Karriere von New Order doch durchzieht, ist auch, also es ist schon so dieses schmale, postpunkige, durchdachte, das nicht stumpf ist, aber es gibt gleichzeitig auch so was Rollendes, Fußballstadionartiges bei denen. Das ist die ganze Zeit auch da. Und ich glaube, dass sozusagen dieses rollende Fußballstadionartige, Ecstasy-artige, so das, was sozusagen Rave war, das ist wahrscheinlich für die Band heutzutage das, was am einfachsten abzurufen ist. Und das ist die Basis, auf der diese Platte dann irgendwie ganz gut vorwärts rollt.
Aber was man auch merkt, finde ich, ist, dass sie absolut resistent sind gegen alles, was sonst so passiert. Und deshalb würde ich auch sagen, es geht gar nicht so um Revolutionieren, dass man irgendwie was anderes, eine andere Platte macht, einen anderen Stil. Das ist gar nicht die Frage, sondern dass man merken könnte, wenn es jetzt, sagen wir mal, so im besten Fall, dass eine Band in dem Bereich, in dem sie gut ist, wenigstens sich weiterentwickelt oder irgendwie Einflüsse von außen, von dem, was gerade zum Beispiel in Manchester, weil wir die Stadt jetzt ja auch schon erwähnt haben, da ist ja unfassbar viel los gerade auch. Gerade im Bereich Elektronik, gerade in genau der Welt, die New Order im Grunde mal auf den Weg gebracht haben. Und da wäre es doch interessant zu sehen, was machen jetzt so Urväter von einer Szene mit derselben Szene so und so viele Jahre später, wo lauter andere Leute auf den Weg gekommen sind, die jetzt da den Ton angeben. Und das hätte ich eigentlich erwartet, dass sich da so eine Art Kreis schließt, aber eben mit neuen Einflüssen drin und nicht New Order, wie sie immer waren, immer noch so.
Academic, ein letzter Song vom neuen Album von New Order. Das war New Order von ihrem neuen Album Music Complete. Und das ist die Wertung für dieses Album.
Hit. Geht in Ordnung. Niete.
Ja, das geht ja gleich gut los. Funny Tank und ich sagen, das ist eine Niete. Also meinetwegen könnten New Order, wenn sie schon so resistent sind und nichts Neues machen, einfach dann Power, Corruption and Lies immer wieder rausbringen mit einem neuen Cover. Das wäre mir Veränderung.
Das Cover der neuen Platte ist ja auch so wahnsinnig gut.
Ja, das stimmt. Das ist das Beste. Es erinnert an Piet Mondrian-Gemälde. So, weiter geht's.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Und zwar geht's weiter mit Julia Holter, vorgestellt von Funny Tank.
Ja, zunächst mal ist Julia Holter, wie Elissa jetzt schon schön durch ihre Aussprache deutlich gemacht hat, eine Amerikanerin. Keine Deutsche, wie viele Leute denken bei dem Namen. Nein, sie kommt aus L.A. Und wenn man ihre Musik zum ersten Mal hört, dann hat man so das ganz unmittelbar das Gefühl, oh, das ist ja ganz schön arty, und steckt sie auch erstmal so ein bisschen in so eine Ecke und muss sich dann schon etwas überwinden, um zu merken, dass man ihr da sehr Unrecht tut. Weil es nämlich genauso wäre, wie wenn man einem Menschen, der Malerei studiert hat, sagen würde, mach bitte immer nur Stillleben. Genauso will Julia Holter, die nämlich Komposition studiert hat, natürlich auch nicht nur einfache Hits schreiben, sondern für sie ist Musik eben auch Spielplatz. So. Und vor allem auch ein sehr genaues Ausdrucksmittel, wie man später auch merken wird. Also wie gesagt, sie hat Komposition studiert, war an der Uni, aber immer eine von denen, die sich nicht so richtig mit dem konservativen klassischen Kontext identifizieren konnte, sondern sie hat schon früh gemerkt, da lerne ich zwar Handwerk, aber irgendwie ist mir das alles zu festgefahren, mich interessieren ganz andere Sachen. Und sie war dann immer so ein bisschen zwischen den Stühlen auf diesen Unis. Zwei Colleges hat sie, glaube ich, besucht. Deshalb sind ihre allerersten eigenen Kompositionen oder auch EPs sehr experimentell, weil sie da eben erstmal ausprobiert hat, wer sie ist und was sie machen will selber, so in dem Bereich. Da hat sie dann zum Teil sehr kryptische Sachen aufgenommen mit Audacity an ihrem kleinen Laptop zu Hause. Das hatte aber schon auch da schon eine ganz große Suggestionskraft und man hat gemerkt, das ist eine, die weiß ganz genau eigentlich, was sie will, und das hat alles ein Konzept. Das sagt sie auch von sich selbst, sie ist ein absoluter Kontrollfreak und überhaupt nicht nur intuitiv, obwohl sie textlich auch viel mit so expressionistischen Techniken arbeitet, also dieses automatische Schreiben zum Beispiel, wo man aufschreibt, was einem gerade durch den Kopf geht und daraus dann so Collagen macht. Diese neue Platte ist, ich glaube, jetzt ihre dritte, ne, ist richtig, vierte, genau. Und auf der, ich habe mich schon mit Elissa drüber unterhalten, merkt man, dass sie irgendwie endlich eins geworden ist mit, oder dass die Pop-Seite an ihr und die Art-Seite an ihr und die Klassik-Seite an ihr irgendwie endlich zusammenkommt zu so einem ganz organischen Ganzen. Also immer noch ist sie das kleine bisschen unzugänglich geblieben und ein Mysterium und zeigt sich eben immer nur durch so kleine Löcher und dann ist sie wieder weg. Das macht auch den Reiz aus und das macht auch diesen Moment aus, wo man merkt, sie ist einem als Hörer voraus mit irgendwas. Man kann sie irgendwie nicht ausdeuten und man kann sie auch nicht greifen und trotzdem ist man aber total berührt. Also es ist praktisch eine Nacktheit, ohne nackt zu sein. Wir hören mal den ersten Song von der Platte Have You in My Wilderness, und der heißt passenderweise, weil es da auch um Machtspiele und Projektionen geht auf dieser Platte, Silhouette.
Julia Holter, Silhouette von ihrem Album Have You in My Wilderness. Ich muss gleich sagen, ich bin leider getauft, also sie predigt zu mir und ich verstehe es und finde es ganz toll, aber ich habe die Befürchtung, dass die zwei Herren in der Runde, die ziehen immer nur die Augenbrauen mit Zornesfalte ineinander.
Aber das stimmt gar nicht. Also, nee? Ich finde es ganz schwer, diese Platte zu bewerten, und spontane Reaktionen waren beim Hören, geht mir wahnsinnig auf den Nerv, also wirklich richtig auf den Nerv, ist irgendwie ja dissonant und esoterisch und was einem dann so für Vokabeln einfliegt so weg, und dann gibt's dann doch wieder so Stücke, die einen wieder so einholen und ist so, ja, so verkünstelt.
Kennst du
und
die anderen Alben von ihr?
Nee, ich bin, also okay. Bei mir ist es ja tatsächlich Erstbegegnung oder Ersthören, und habe ich auch gehört, dass man da eher noch weglaufen würde, aber das, was Fanny jetzt hier so als organisch, jetzt würde endlich alles zusammenkommen, der Weg, also das Poppige und eben dieses ganze, ja, dieses Kunst, also Kunstwollen und was dann kein Kunsthandwerk ist, sondern ja, was schon was so richtig, dass das jetzt alles irgendwie so richtig organisch zusammenkommt. Bei mir hat sich das noch nicht so erschlossen. Also ich meine, sie zu irgendwie zu verstehen, die Platte, aber sie fliegt mir doch noch zu sehr auseinander.
Das ist gar nicht so, dass die Kunst will, um Kunst zu wollen, sondern
ganz im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil, genau. Also die, und deshalb, also ich empfinde die auch als überhaupt nicht irgendwie gekünstelt, sondern im Gegenteil, ich empfinde die als sehr, also sehr eigen, aber man merkt sofort, dass das, was da zu hören ist, einfach ganz viel mit ihr zu tun ist und nicht eine Kopie von irgendwas, was sie gehört hat und dachte, das ist ja cool, das ist Kunst, sowas mache ich auch, sondern dass die sich ständig auseinandersetzt mit Dingen und zwar nicht nur mit sich, sondern wahnsinnig viel Philosophie hat sie ja gelesen und Literatur. Ich glaube, auf ihren alten Platten ist das auch, also kommt man gar nicht hinterher. Da müsste man, weiß ich nicht, erstmal richtig so eine Studie betreiben, um diese ganzen Anspielungen zu verstehen. Das ist, glaube ich, aber gar nicht so wichtig. Sondern was wichtig ist, ist dieses Suggestive, was sie hat, finde ich. Dass sie Perspektiven wechselt und zwar auch in der Musik. Also das kann man ja auch hören. Und was ich noch immer... Oder was ich auf dieser Platte ganz markant finde, ist, dass viele Songs so funktionieren wie negative. Also, dass man immer genau das, was man normalerweise nicht hervorheben würde, das ist bei ihr hervorgehoben. Und dadurch entsteht sowas wie bei einem Holzschnitt. Wenn man den schnitzt, muss man ja immer andersrum denken, mhm, dass man am Ende die andere Seite sieht.
Ne? Sie hat, also sie
und
hat
so ist das bei ihr, so sind ihre Songs und so ist zum Beispiel dieser Song auch und das ist wahnsinnig gemacht. Das muss man sich ja erstmal überlegen, wie man sowas erzeugt.
Sie hat ein unglaubliches Gespür für Harmonien, aber die sind nie vorhersehbar. Also man stellt sie auf eine Bühne und lässt sie improvisieren und man weiß einfach nicht, was rauskommen wird. Und es ist dann trotzdem aber total melodiös und dann driftet es halt wieder ab. Ich glaube, also sie ist jetzt bei diesem Album tatsächlich endlich mal da, dass sie sich traut, so sie zu sein. Das klingt zwar immer total beschissen, aber ich denke, die hat in ihrer Ausbildung auch viel Scheiße erlebt. Also die ist an der Highschool, war sie, Tobias, ja, wir gehen jetzt ins Küchenpsychologische.
Ja,
also
ich glaube, kann man einfach, das auch nicht trennen.
Nein, ich glaube einfach, sie saß immer zwischen den Stühlen. Also sie war nie der Klassik-Nerd und musste sich halt immer irgendwie auch aber diese Blicke gefallen lassen, dass sie nicht auf Klassik steht.
Dass sie auch zu unehrgeizig war am Klavier, das hat sie zum Beispiel auch im Interview
echt
erzählt.
Jetzt? Umso mehr ihr beiden hier redet, umso mehr redet ihr einem diese Platte aus, habe ich manchmal das Gefühl.
Also ich glaube, man muss mal grundsätzlich eine Sache feststellen. Mhm. Mal so einen Schritt zurückgetreten von dem ganzen internen, wie da welche Referenz und wie kompliziert und bla bla bla, würde ich mal sagen, als Popstar oder als Künstlermodell gibt es vor allem in Amerika, vor allem bei Frauen, also weiblichen Künstlern, Frauen, die ungefähr dieses Alter haben, die so um die 30 herum sind, es gibt so ein Künstlermodell, das betrifft Julia Holter, das betrifft genauso Joanna Newsom. Man könnte aber auch noch Miranda July da irgendwie eingemeinden. Es gibt so ein Frauenmodell, vor allem von der Westküste. Das geht so, ach, ich bin so kompliziert. Und dieses, ach, ich bin so kompliziert, wird sozusagen in so eine Art Originalitätsimperativ umgesetzt. Das ist so ein bisschen so wie in der bildenden Kunst, wo ja auch jeder sozusagen seine Einflüsse aus der Luft ziehen kann und dann ist das einfach gesetzt und dann ist es irgendwie interessant, weil die Künstlerpersönlichkeit das über ihre Persönlichkeit zusammenhält und dann haben die Sachen auf einmal miteinander zu tun. Ich glaube, da ist nichts Schlechtes daran. Ich sage das jetzt nicht, um diese Platte schlecht zu machen. Ich finde die Platte okay, mir geht's so ähnlich wie Gerrit. Ich finde die Platten davor unhörbar. Ich sehe auch diese Entwicklung, die du geschildert hast, dass die Sachen, die verschiedenen Einflüsse jetzt besser zusammengehen und ich finde, dass ich mit der Platte leben kann. Ich muss die nicht ausmachen, was bei alten Julia Holter Platten mir, wo ich so dachte, nee, das ist mir jetzt zu viel, weil tatsächlich, das ist ja auch eine Kraft dieser Kunst, die so ein Gravitationsfeld aufbaut und da muss man dann sich drauf einlassen. Wenn man in diesem Gravitationsfeld steht, dann muss man die Kräfte wirken lassen. Wenn man das nicht macht, dann wird man keinen Spaß haben. Wenn man sich dagegen wehrt oder woanders hinguckt, dann wird man da hingezogen. Das ist sehr intensive, anspruchsvolle Angelegenheit, muss man wollen. Aber ich finde wirklich, dass man, um zu verstehen, was macht die da eigentlich, muss man schon erstmal ein bisschen aus der Distanz gucken, was ist denn das für ein Künstlertypus? Und die ist nicht einzigartig alleine und die Einzige, die sowas macht. Es gibt eine ganze Reihe von Frauen, die an ähnlichen Projekten arbeiten. Und man könnte sich überlegen, sagt das was, warum machen die das? Ist das was Neues? In welchen Traditionen steht das?
Naja, das, heutzutage das ist es ja schon mal Song. Besonders, ja. Überhaupt eine Persönlichkeit
kommt
zu sein.
Kommt erstmal Everytime Boots von Julia Holter.
Julia Holter mit dem Song Everytime Boots von ihrem Album Heavy in My Wilderness. Und wir waren ja stehen geblieben dabei, dass solche Künstlerpersönlichkeiten muss man erstmal haben.
Ich finde auch zum Beispiel nicht, wenn ich mal einhaken darf, dass das jetzt, also ich stimme dir zu, es gibt so ein Bild auch, es gibt dieses Modell, von dem Tobias geredet hat. Ich finde aber nicht, dass sie dem entspricht.
Also Frauen,
Frauen, die kompliziert sein wollen oder die sich hinsetzen und sagen, ich bin so kompliziert und hier sind meine ganzen literarischen Vorbilder und daraus mache ich mein alter Ego. So ist sie gar nicht. Ich glaube, bei ihr, die ist eher so ein ganz natürlicher Typ, der aber innerlich wilder ist wahrscheinlich, als er selber dachte.
Was gibt's
so
da von lachen? Sich?
Ja, aber das ist Julia Holter ist sowas von nicht ein natürlicher Typ.
Also ich habe sie getroffen
und ich habe sie
auch getroffen.
Ich war
super überrascht, wie natürlich sie war. Oder wie, also ich hatte mir ein extrem kompliziertes Gespräch vorgestellt, wo ich nicht folgen kann, einschlafe oder was weiß
ja,
ich.
Also und das dann mag ja sein, dass die im echten Leben irgendwie auch morgens Müsli isst, so wie alle anderen auch. Aber wenn ich mir diese Musik anhöre, dann kann mir jetzt niemand, und das ist auch total unlogisch, was du sagst. Du kannst doch nicht gleichzeitig sagen, das ist alles ganz natürlich und gleichzeitig sagen, oh, die tolle Julia Holter durchbricht die Hörgewohnheiten, bringt zusammen, was sonst nicht zusammengehört, ist,
ist
die einzige, die wirklich eine Persönlichkeit hat.
Also,
ja, aber wo war die
sie
Natürlichkeit
kann ja im
denn
Leben
vorher?
Also natürlich sein und in, was, also dann reden wir über die Songs.
Ja.
Zum Beispiel bei, das würde ich auch sagen, reden wir über die Musik und da zum Beispiel ist es doch imponierend, wenn zum Beispiel eine Sache, die niemand anders macht oder wenige machen, ist zum Beispiel sowas wie Lautmalerei mal zu benutzen in so,
so
einer Art.
Das macht quasi so jede Jazzsängerin als normale Aufwärmroutine.
Aber nicht in ihrer Songkomposition, weil was hier zum Beispiel passiert, ist, dass jemand die Mittel benutzt, um etwas zu erzeugen, was die Aussage des Songs im Grunde also entweder unterläuft oder unterstreicht, aber auf jeden Fall immer miteinander zu tun hat und auch Sachen über den Einsatz bestimmter Harmonien oder bestimmter Worte zu erzählen, eine zweite Ebene aufzumachen, die sonst gar nicht da wäre und praktisch überhaupt mal kompositorische Finesse zu benutzen, um größeren Effekt zu erzielen, als einfach so die 10 Akkorde, die man kann und die 10 Sätze, die man kann und ja, schreibe ich mal einen Song. Und weil du ja gefragt hast, was wollen diese Frauen, selbst wenn es da eine Gruppe gibt, die alle so ähnlich sind und so kompliziert sein wollen, dann finde ich, stellt das schon mal allein die heraus, dass die fähig sind, eine eigene Welt aufzumachen, in die jemand wie ich oder Alyssa jetzt gehen können, weil es sonst für uns vielleicht nicht so viel gibt, womit wir identifizieren können.
Ich erhebe Einspruch.
Also weil auch vor allem immer auf der Generation rumgehackt wird und es immer heißt, wir hören ja später noch Fehlfarben, wie die auf unsere junge Generation herabblicken geradezu. Da kann ich nur sagen, wir haben Julia Holters und die sind wesentlich subtiler als das Ganze.
Ach, mir gefällt das andere auch ganz gut von den
Fehlfarben. Aber jetzt mal ganz primitiv gefragt, ist das noch Popmusik?
Also, das wird gerade Popmusik,
glaube ich. Aber wird das gerade Popmusik von jemand, die schon 3 Platten gemacht hat, die also alles andere als Popmusik sind, die also von eben ganz anderen Konzepten, von eben ja Kompositionen und all sowas herkommen und jetzt wird auf dieser 4. Platte von der Frau wird gemacht, jetzt hat sie sich endlich gefunden, sie ist zu sich selbst gekommen, also das würde ich absolut dem misstraue ich. Das stimmt
also
einfach
nicht.
Diese Frau ist nicht zu sich selbst gekommen, sondern die hat jetzt diese Platte gemacht, hat gemerkt, oh, es geht ja auch dies und es geht jenes, aber ich glaube ihr kein, also ich glaube der Frau kein Wort. Und
leider.
Ich glaube ja auch diese Musik nicht, die also mit wirklich dann ganz viel Aufwand dann ja auch wieder gemacht wird mit Geigen und Cembalos und was dann noch so alles drin ist und was einem wirklich dann irgendwann auf den Nerv geht, weil es halt einfach so wahnsinnig
ist.
Also
ich glaube, das ja an dieser Stelle nicht mehr ausdiskutieren kann.
Okay, ich glaube, dass, ohne das jetzt damit schlecht reden zu wollen, aber ich glaube, dass diese Art von Musik auch eine Musik ist, die eben Musik über Musik ist. Und das ist eben nicht nur Popmusik oder was auch immer, sondern es ist auch Musik, die vielleicht vor 20 Jahren nicht möglich war, weil man damals drüber geschrieben hat oder diese Sachen, diese Gedanken eben in Bücher gepackt hat oder in experimentelle Filme oder sonst was. Jetzt glauben so Frauen wie Julia Holter, okay, wir machen da jetzt draus Musik. Kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber ich glaube, dass das tatsächlich eine Idee ist, dass diese Sprache der Popmusik eben mittlerweile so reich geworden ist, dass eben auch so nicht-popistische Entwürfe wie das da irgendwie auch noch Platz haben. Also das nur auf Gerrits Frage.
So, der Titelsong des Albums Have You in My Wilderness von Julia Holter kommt jetzt. Die Diskussion war leider so hitzig, dass wir jetzt hier draufgehen müssen. Julia Holter mit ihrem Titelsong Have You in My Wilderness, und das ist die Wertung für dieses Album.
Hit. Geht in Ordnung. Hit.
Ja, der Hit, die beiden Hits kamen von Fanny und mir, und Tobias und Gerrit sagen, das geht in Ordnung. Übrigens können Sie auf der Seite Andreas Müller Soundcheck auf Facebook mitdiskutieren. Das wird ja auch getan. Wir werden bepöbelt, Fanny und ich, für die Wertung, die wir New Order gegeben haben. Es ist uns egal, weil wir pöbeln einfach zurück. Bis zu den Nachrichten hören wir jetzt noch einen Song vom neuen Album des Produzentenduos Disclosure. Die haben mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Corpse, Sam Smith, Gregory Porter, The Weeknd und auch mit der 19-jährigen Grammy-Gewinnerin Lorde. Bis zu den Nachrichten gibt's Magnets von Disclosure featuring Lorde. Willkommen zurück zum Soundcheck auf Radio 1. Das war Kelila mit ihrem Song Rewind. Die hat jetzt eine neue Single, neue EP draußen, die heißt auch genauso. Und Kelila wurde FKA Twigs genannt, als es FKA Twigs noch gar nicht gab. Aber Kelila geht jetzt irgendwie mehr in Richtung Pop. Die Kritikerrunde heute Abend in unserem Studio im Admiralspalast besteht aus Gerrit Bartels von Tagesspiegel.
Hallo, ja.
Aufwachen. Fatih Tang von Radio Hallo. 1. Tobias Rapp vom Spiegel.
Hallo.
Und Stefan Lindners an der Technik. Mein Name ist Elissa Hirsemann. Zwei Alben haben wir noch, das von The Dead Weather. Und Gerrit stellt uns jetzt erstmal das neue Album der Fehlfarben vor.
Ja, Fehlfarben gehen wir jetzt nochmal in die Zeit zurück, wo wir schon eigentlich waren gerade, mit New Order. Und ich muss vorweg schicken, als ich das Programm sah, was du uns vor einer Woche geschickt hast, Elissa, dachte ich irgendwie, oh Mann, was ist das denn jetzt? Fehlfarben, ein Fehlfarbenalbum, ein neues Fehlfarbenalbum, das ist doch tiefste, vergangenste Vergangenheit. Da fällt einem natürlich sofort ein, Monarchie und Alltag, das ist das Album von 1980, also auch zu der New Order Zeit, rausgekommen zu Punk- und NDW-Zeiten, und da hat man das halt immer sofort parat, Paul ist tot und ein Jahr, es geht voran, und Songzeilen wie ja, Paul ist tot, kein Freispiel mehr oder keine Art Pause, Geschichte wird gemacht. Gibt noch so ein anderes Schönes, was ich haben will, das kriege ich nicht, und was ich kriegen kann, gefällt mir nicht. Und ja, das fällt einem sofort ein, und man denkt sich, warum müssen die eigentlich immer weiter Musik machen? Also wie wir es eben auch schon bei New Order hatten, machen mittlerweile eben alle, und bei Fehlfarben ist es auch so ähnlich wie bei New Order. Du weißt halt nie, wann hat es die mal nicht gegeben, haben die sich aufgelöst, wann sind sie wieder zurückgekommen. Also ich habe jetzt nochmal so nachrecherchiert, es waren eben so 5-6 Jahre, da gab es die gar nicht. In den 90er Jahren haben sie dann zwei Platten wieder gemacht. Peter Hein, so der Mastermind der Band, der ist ausgestiegen gewesen, schon nach dem Debütalbum, hat dann aber in den 90ern auch wieder angefangen, und also mir sind die eigentlich komplett so weggerutscht dann. Ich hatte auch, also so wie alle irgendwie dieses Album hatten, Monarchie und Alltag. Und dann sind sie 2002, das war so das Jahr, wo Knietief im Dispo rauskam. Das ist eben so ein Album gewesen, eben auch ein Comeback-Album, eins der vielen Comeback-Alben, aber die in den Nullerjahren dann doch immer nochmal so, wo alle sagten, ah ja, jetzt erinnern wir uns wieder an eine Zeit. Und damals kam auch von Jürgen Teipel Verschwende deine Jugend raus, und wo eben nochmal so diese ganze NDW, diese Punk-Zeit eben nochmal so, ja, so Revue, also wo sie alle nochmal Revue passieren lassen haben, diese Zeit. Und das ist, ja, Knietief im Dispo ist eben einfach dieses Knietief, ist so ein schöner Ausdruck gewesen, war ein okayes Album. Und ja, die haben weiter Platten gemacht, die haben Platten, also die habe ich gar nicht mehr gehört, das war dann 2010, die hieß, glaube ich, Glücksmomente, ein anderes Album, das war dann, also kam vor 3 Jahren raus, Xenophobie, man hat die nicht mehr so richtig mitgekriegt, und jetzt gibt's eben wieder ein Album. Einmal, weil ich glaube, damals, als dieses Knietief im Dispo rauskam, haben sie so ein ganz schönes Zitat, also aus einem Interview, da hat Peter Hein gesagt, damals haben wir nicht richtig spielen können, heute können wir es immer noch nicht. Das hat er so gesagt, damals haben wir das Maul aufgerissen, heute wieder, wahrscheinlich wäre die Platte 87 genauso geworden. Und so ein bisschen hat man auch den Eindruck, also wenn man jetzt dieses Album hört, dieses neue Album, das heißt Über Menschen, also Über Pünktchen, Pünktchen, Menschen, und man hört das so, und ja, ja, ist erstmal so ein bisschen, ja, nicht entsetzt, aber denkt, oh Mann, ja, sie machen halt diese Platte und es ist irgendwie Rock, so wie das auch damals Rock war. Also man kann das auch, man konnte das auch damals, Monarchie und Alltag, konnte man ganz schwer jetzt als eine Punkplatte oder als eine ja, neue deutsche Welle-Platte, das waren eigentlich immer so Missverständnisse, die dieser Band so aufgesessen sind. Und ja, jetzt ist es eben ähnlich. Also man, ich glaube, die ist in Berlin und am Bodensee produziert worden, die Platte. Und wenn man sie öfters hört, dann merkt man auch, es gibt so Feinheiten drin, so richtig stumpf ist sie nicht. Man denkt aber schon, sie ist aus der Zeit gefallen, wenn man so andere, ja, deutsche Bands hört, die neuen Deutschpoeten oder also so, die ist als so ein bisschen, ja, so ein bisschen smarter, also es ist smartere Musik oder Tote Hosen oder Ärzte, die sind irgendwie so ein bisschen, also da sind so Hits bei Fehlfarben, sind nie so richtig, also das ist keine Hitmusik. Und es ist eben auch heute immer noch so, dass man natürlich genau auf die Texte hört von Peter Hein und da wird auch auf die Vergangenheit eingegangen, da geht es dann um die Generation und also um Generationen und dass er ein alter Sack ist. Und jetzt hören wir erstmal das, ja, wahrscheinlich den Hit des Albums Stand der Dinge.
So heißt auch dieser Song von den Fehlfarben, Der Dinge Stand, und das Album, von dem der Song kommt, heißt Über Menschen, und auf der Rückseite geht's weiter Unter Tieren. Das ist, glaube ich, der komplette Titel. Wir haben gerade auch festgestellt, dass Helge Schneider und Peter Hein sich immer ähnlicher werden. Und wir haben dann auch überlegt, wer war zuerst da, die Henne oder das Ei?
Wobei Helge Schneider ja einen ganz anderen Humor hat.
Das stimmt.
Aber ich musste jetzt gerade nachdenken, was gibt dieses Zitat, was Gerrit gerade vorgelesen hat, wir konnten nichts und können immer noch nichts oder irgendwie so. Ich glaube, dass das Geschichtsklitterung ist, weil wenn man sich Monarchie und Alltag anhört, abgesehen davon, dass der Hein damals ein wahnsinnig guter Songwriter ist, also dass sozusagen jede Zeile stimmt und dass er die auch sehr überzeugend rüberbringt, so ein bestimmtes Betongefühl, irgendwie Betonangst, Grau, die Welt geht unter. Das Entscheidende, warum diese Platte damals, warum die so geil ist und warum die eigentlich auch immer noch eine der besten deutschsprachigen Platten ist, ist, weil sie musikalisch so irre auf Zack ist. Es ist so ein bisschen egal, ob die damals das konnten oder nicht, dass wie die Platte ist immer noch so frisch, weil die so schlank, zackig, geradeaus, hektisch, die ist wirklich, das ist keine Muckermusik, aber das ist total gekonnt. Selbst wenn sie es damals vielleicht nicht konnten, aber da stimmt alles. Und das Problem bei den Fehlfarben später ist, dass sie diese Art von Dringlichkeit, Zackigkeit, Präzision, könnte man es auch nennen, dieses Postpunkige. Wenn ich Freunde von mir aus Amerika frage, wenn ich denen alte Fehlfarben-Sachen vorspiele, das ist für die sofort, ohne dass sie ein Wort verstehen, in einer Liga mit dem britischen Postpunk. Weil das der gleiche Ethos ist, das ist die gleiche Idee. Man muss sozusagen die Musik auf eine neue Bahn stellen. Das muss, die Gitarre muss in einer bestimmten Art und Weise gespielt sein. Der Bass muss in einer bestimmten Art und Weise, das muss schlank sein. Diese ganze Musik. So. Und das haben leider Gottes die Fehlfarben nie wieder eingeholt. Warum auch immer. Vielleicht hatten sie den falschen, nicht mehr den richtigen Produzenten oder es fehlte jemand. Ich bin jetzt in der Entwicklung dieser Band nicht so firm, aber das, was den Sachen, die später gekommen sind, immer fehlte, war, und da sind die dann auch anders als andere Bands, die älter geworden sind. Die Fehlfarben haben einfach so ein bisschen an Präzision verloren und der ganze Rest ist geblieben. Das macht sie dann für mich so ein bisschen, ich mag die immer noch, ich habe ein Herz dafür, aber deswegen, da ist schon so ein Verlust, so eine Unschärfe da, die einfach klar ist.
Aber das finde ich gar nicht irgendwie. Also gerade was die Texte angeht, ich mag diese Texte hier sehr. Und das finde ich ist auch, wenn man das jetzt mal mit New Order vergleicht, die haben ja eine ähnlich lange Bandgeschichte auf dem Buckel, ähnlich viele Alben draußen. Und bei den Fehlfarben hat es halt immer eine Entwicklung gegeben und vor allem hat es halt, das ist, glaube ich, das große Plus dieser Band, immer Texte gegeben, die man sich anhören konnte. Und deswegen, also mir gefallen die Texte total gut. Er ist halt ein guter Beobachter.
Ja, ja, aber ich habe aber nicht über die Texte gesprochen. Mhm. Ich habe gerade nur die Musik gemeint.
Okay.
Dass der Hein immer noch ein wahnsinnig guter Texter ist, kann man, glaube ich, nicht abstreiten. Man kann es dann mögen oder nicht mögen, aber dass es da auch, dass er älter geworden ist und dass da eine Entwicklung in seinen Texten ist, vollkommen klar.
Aber dieses Zackige, was du gerade angesprochen hast vom Postpunk, ich glaube, das würde der gar nicht mehr wollen. Erstens, er langweilt sich damit tierisch und ich glaube auch, er möchte halt keinen Gerontenpunk machen.
Aber die Musik ist ja gar nicht so anders. Nee, wenn man das jetzt so hört, das ist ja doch immer noch so eine, also ich finde ja, Musik ist total aus der Zeit gefallen und sie hat schon so was Bohrendes, Knarziges,
aber sie ist Merkwürdiges. Auf jeden Fall einen Gang zurück,
also das hört man nicht mehr so, ne? Das ist irgendwie eine altbackene Musik und was aber tatsächlich toll ist, ist eben, sind wirklich die Texte, weil man das Gefühl hat, das sind richtige Poptexte, die ja auf so einer, die so meandern im Sinne von, da ist unheimlich viel drin und dann ziehen sie sich aber immer wieder raus und sagen, nö, wir wollen jetzt nicht explizit werden. Also so wie ein guter Pop-Slogan, also du kannst unheimlich viel reininterpretieren, aber es ist nie so, ja, so zeitbezogen, dass man jetzt sagen muss, ja, die beziehen sich jetzt auf das, auf das, auf das, auf bestimmte politischen Szenen oder so. Es ist immer, ja, es hat so was Knuffiges, manchmal ist es auch ein bisschen schief, also so wie was jetzt in dem, da passen ein paar Sachen nicht, aber also knietief im Dispo ist einfach, das hast du jetzt in den nächsten 20 Jahren, hat man immer genau diese drei Worte, die tut man einfach aneinander rein.
Fanny ist noch nicht so überzeugt. Wir hören jetzt auch noch einen Song rein oder raus und danach ist Fanny dann mal dran. Die Fehlfarben mit rein oder raus und hier geht es übrigens nicht um Flüchtlinge, sondern um Ein- und Aussteigen aus der U-Bahn in Berlin. Fanny wollte jetzt noch was sagen.
Das ist jetzt aber einfach so dahin, ne? Also das ist ja genau die Qualität, die Peter Heine und seine Lyrics ausmachen, ne? Dass man das halt
immer umdeuten kann.
Also ja, ich bin sehr zwiegespalten mit dieser Platte und zwar glaube ich, weil für mich klingt das alles so und ich glaube, so ist es ja auch, dass Fehlfarben übernehmen praktisch in ihrer Protesthaltung, die ich in vielem auch teile. Also was ihr jetzt über die Texte gesagt habt, würde ich auch zum großen Teil unterschreiben. Ich finde sie jetzt nicht so toll, aber ich kann vieles davon, finde ich gut, was sie sagen. Aber ich habe die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, sie müssten es anders sagen in dieser Zeit. Also es ist so, wie als ob, ich glaube, in dem einen Song heißt es auch, ich lege mich nicht mit einer Generation an, die sich nichts traut oder irgendwie so sinngemäß. Also im Grunde, wir sind die, die hier schreien und die hier noch sagen, was Sache ist. Und eigentlich sollten das doch die sein, die jetzt 20 sind oder so. Und so höre ich diese ganze Platte und da ist ja sicher auch was dran. Und ich ärgere mich auch oft, dass es keine Jüngeren gibt, die heute irgendwie so eine Art Kraft und eine Meinung haben, so wie Fehlfarben das in den 80ern hatten. Was mich aber dann irritiert, ist so die Art, wie die Kritik geäußert wird, ist eben doch sehr gestrig. Und die Macht...
Inwiefern?
Das ist so eine bestimmte Ansprechhaltung. Es ist auch die Anmutung des Gesangs, glaube ich. Das ist alles sehr... wenn ich das höre, ich sehe das in der Zeit und ich sehe das auch als gut in der Zeit. Aber heute amüsiert mich das. Also das tut mit mir nicht das, was es eigentlich sollte, nämlich mich irgendwie aufrütteln oder beschäftigen.
Aber das will er nicht, glaube ich.
Nee, also klar, der will unterhalten.
Der stellt das immer ist nur
mir,
fest.
Ja, der stellt fest und kommentiert, das ist mir auch klar. Aber wenn eine Platte so textlastig ist wie diese Platte, dann beschäftigt man sich natürlich auch irgendwie mit dem Text. Und ich merke, dass ich das so höre und immer nicht richtig weiß, gerade wenn er dann plötzlich so klingt wie Helge oder so, dann denke ich mir, oh Mann, da würde ich lieber jetzt Helge hören, dann wäre es wenigstens absurd. Und dann ist es aber doch so direkt und dann denke ich, okay, das ist eben diese Kraft, von der Tobias geredet hat und dieses nach vorne gehen und man sagt eben, wie es ist und man sagt es auch mit Nachdruck und eben nicht irgendwie so verschwurbelt.
Aber ich glaube, nur um so ein Missverständnis vorzubeugen, ich glaube, dass du total richtig liegst, dass der Hein, also ist so ein Männertypus, den es in dieser Generation öfters gibt, der sozusagen die konfrontative Kommunikation bevorzugt. Also ich kenne eine ganze Menge Leute, die sozusagen Punks von damals, die jetzt älter geworden sind, die alle immer noch diesen konfrontativen Gestus behalten haben, der wahrscheinlich aus der damaligen Zeit kommt, weil wenn du damals Punk warst, du eben auf Konfrontation gebürstet warst und Subkultur war damals ja kein Kuschelzoo, sondern als Punk damals hast du im Zweifelsfalle tatsächlich mal auf die Fresse bekommen. Und viele von denen haben diese konfrontative Haltung beibehalten. Aber ich glaube, dass das jetzt nicht so eine Haltung ist, ich sag, wie es ist. Also es ist ja keine, das ist ja schon eine Pop-Haltung. Das ist jetzt keine mit sich selbst in eins seiende authentische Hippie-Haltung oder sowas, sondern das ist ja, das war ja was wo so Leute wie Hein überhaupt nichts mit anfangen konnten, mit Leuten, die mit sich selber eins sind, sondern diese Generation, wollten ja ganz was anderes machen. Und die Konfrontation, das war das, was die gesucht haben. Und das wollten die und das fanden die wichtig.
Also Julia Holter würde von Hein auf die Fresse kriegen.
Nein, es ist nie Zeitdiagnose. Also der hat nie irgendwie was im Sinn mit Zeitdiagnosen zu stellen, sondern es ist immer eine Pop-Haltung. Ne? Aus so einem Punk gehst du es heraus.
Na gut, aber der Song heißt, wie heißt der? Der Dinge stand. Das widerspricht ihm ja dann doch irgendwie, oder nicht?
Aber warum heißt es Der Dinge stand? Warum nicht einfach Der Stand der Dinge? Ne? Wenders Film, oder?
Der Stand der Dinge?
Ja, um ein bisschen arty zu sein. Ja.
Jetzt kommt ein Song, der heißt
doch,
Urban Innozenz. Die Fehlfarm. Die Fehlfarm mit ihrem Album Über Menschen, unter Tieren und das ist die Wertung.
Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
Fanny sagt, es geht in Ordnung. Die anderen drei hier in der Runde finden, es ist ein Hit.
Überraschenderweise.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Das letzte Album für heute kommt von The Dead Weather. Das ist eine von Jack Whites vielen Band, die 2009 offiziell gegründet wurde. Die Band kam mehr oder minder durch einen Krankheitsfall zustande. Die Legende geht so, dass Jack White mit seiner Band The Raconteurs tourte und bei einem Auftritt in Memphis hat er durch eine Bronchitis seine Stimme verloren und da haben sie einfach die Sängerin Alison Mossart von The Kills gefragt, ob sie einspringen könnte, weil die waren damals der Support von The Raconteurs und das hat so gut funktioniert, dass danach dann gleich ein Album aufgenommen wurde oder ein paar Songs. Nach 5 Jahren Pause zum Vorgängeralbum ist Dodge and Burn jetzt das 3. Album von The Dead Weather und der Sound auf Dodge and Burn hat sich im Vergleich zu den Vorgängeralben jetzt nicht fundamental geändert. Was den Sound von The Dead Weather ausmacht, ist der sehr potente Mix aus Garage, Blues, Punk und Rock-Elementen, was jetzt vielleicht nicht so überrascht, weil alle Bandmitglieder eine große Liebe für diese Musik verbindet. Dean Fertitta von den Queens of the Stone Age ist mit dabei, der spielt Gitarre und verschiedene Keyboards und auch mal Piano. Dann ist Jack Lawrence von The Greenhorns und den Raconteurs Bassist der Band. Jack White sitzt bei The Dead Weather vor allem am Schlagzeug, Gitarre spielt er nur ab und an. Und was auch beim 3. Album der Band wieder auffällt, das ist ihre Vorliebe für Soundeffekte. Also die Gitarren klingen teilweise wie Maschinengewehre, die Stimme von Alison Mossart ist scharf wie eine Rasierklinge. Und was The Dead Weather von anderen Bands vielleicht wie The Black Keys oder den Alabama Shakes, die halt auch auf Blues und Rock schwören, unterscheidet, das ist vor allem ihre Aggressivität, Mangel an Kitsch im Sinne von Schwulst und ihre sehr exzentrische und exaltierte Form, den Blues und den Rock zu zelebrieren. Also es ist so eine Art Blues mit Breitbandsound. Wir hören jetzt mal den ersten Song oder einen Song, I Feel Love Every Million Miles vom neuen Dead Weather Album Dodge and Burn. I Feel Love Every Million Miles von The Dead Weather. Und auch bei dieser Platte werden wir uns jetzt gleich schön streiten. Ich zitiere mal eben aus der Runde, das Einzige, was noch schlimmer ist als Bluesrock, ist Glamrock. Ja. Fanny hingegen ist aus dem Häuschen.
Ich liebe diese Frau, Mossart. Ich liebe diesen Song, ich liebe die ganze Platte. Ich finde so, das ist mein New Order.
Also ich habe mir überlegt, das ist eine Supergruppe, so heißt das ja immer, Supergroup, weil da irgendwie alle anderen Bands, die Kills, irgendwie Queens of the Stone Age und dann eben die ganzen Jack White Sachen so mit drin sind. Weil man ja immer so enttäuscht ist von Supergruppen und teilweise habe ich das Gefühl, ja, das ist jetzt ganz toll, das ist eigentlich viel besser als alle anderen Supergroups. Und dann geht es mir dann aber auch wieder wahnsinnig auf den Nerv und ich weiß immer gar nicht, was das, das ist so Überwältigungsmusik. Also es muss alles immer total, ja, knallen, also es muss laut sein und da sind gar keine Feinheiten zwischendrin, also das ist teilweise nein, und ich meine Maschinengewehrsalven, was soll das irgendwie mit, also diesen komischen Bildern, die da irgendwie genannt werden, Maschinengewehrsalven, finde ich total bescheuert eigentlich.
Also diesen
und so ein Glamrock-Aspekt, also weil es, wir haben ja vorhin auch über Black Keys dann, also jetzt, als der Song lief, haben wir über Black Keys dann auch wieder geredet. die finde ich dann immer noch irgendwie, da ist eben tatsächlich Glam drin, das ist irgendwie ein bisschen cool, da
aber
sind Melodien drin
und
das hier ist alles
reden.
Genau, das ist anti-cool, das ist anti-Glam, das ist einfach alles nur, wir hauen euch jetzt das hier so richtig in die Fresse und nee, ich weiß nicht, ob ich das gut finde.
Das hier ist Musik, Gerrit. Das ist Musik. Das ist nicht irgendeine Message, wir hauen dir in die Fresse. Das ist einfach richtig gut gemachte Musik. Das hat Druck, das ist tight, das hat coole Leute da, die das spielen. Das hat eine perfekte Frontfrau, meiner Meinung nach. Und das ist zum Beispiel so eine Musik, wo mir komplett egal ist, warum die gemacht wird, was da gesungen wird. Das hat Energie.
Also diesen Nervfaktor, den Gerrit gerade ansprach, den kann ich total nachvollziehen. Aber ich finde, den haben sie auf diesem Album total im Griff. Und dieses Album ist tatsächlich mal eins, das wirklich sehr, sehr viele Feinheiten hat.
Also ich als jemand, der diese Band fürchterlich findet und der 0,0 Zugang zu dieser Musik hat, auf keinem Level, muss sagen, die Platte ist nicht ganz so schlimm wie die Platten davor. Davor, also dieses dieses in die Fresse Moment, was Gerrit gerade moniert hat, das hatten die Platten davor noch in viel schlimmerem Ausmaß. Dieses Energie muss dann irgendwie wehtun und dieser ganze, das ist nämlich doch Kitsch, das ist Intensitätskitsch. Eine ganz kitschige Vorstellung, dass du sozusagen über so eine Art gewalttätige Überwältigungsstrategie irgendwie unkitschiges Kunsterleben herstellen kannst. Aber ich finde tatsächlich, dass bei der Platte, auch wenn mir im Einzelnen dann nichts passt, ich verstehe überhaupt nicht, was diese komischen Filter auf der Stimme der Sängerin sollen, wenn die so toll ist, warum muss ich die ganze Zeit anhören, als wenn die durch ein Megafon singt? Habe ich schon bei den Beastie Boys nicht verstanden, was der Quatsch soll. Aber ich finde tatsächlich, dass es manche Momente auf der Platte gibt, die dann so ein bisschen Subtilitäten zulassen, die ganzen restlichen Schrottplatten dieser Schrottband in den vergangenen schrottigen Jahren nicht hatten.
Aber man könnte auch nochmal fragen, warum machen die diese Musik? Also auch vorhin wieder, wo ist die Notwendigkeit dieser Musik? Nein, aber wenn man jetzt mal so ganz old-fashioned, so eben so ein Popkonzept, also ich verstehe das Cover nicht, die haben alle so komisch schwarze Sachen an, im Hintergrund läuft so irgendwie so Blitze, Gewitter, Apokalypse und dann kommt eben so ein komischer, also ja, so ein Bluesrock, also wirklich eine Musik, die ganz, ganz knietief im Blues ist und das passt alles irgendwie nicht richtig zusammen und also mir leuchtet das überhaupt nicht ein als Konzept.
Aus einer Jack White Perspektive glaube ich, ich kann es jetzt nur aus der Jack White Perspektive mir so vorstellen, was er damit vorhat.
Tobias
ich weiß nicht,
spricht aus der Jack White.
Ja, nein, es sind ja vier Leute und die haben wahrscheinlich alle eine unterschiedliche Agenda, deswegen ist ja auch eine sogenannte Supergroup. Aber bei Jack White geht es ja immer um Simplizität. Alle Projekte, die der hat, müssen möglichst einfach sein. Also wenn man diesen Film, diesen Gitarrenfilm, den er hat, es gab doch mal diesen Gitarrenfilm, wo er und
die Edge
drinne waren, der fängt damit an, dass Jack White eine Saite, genau, It Might Get Loud, dass er sozusagen einen Nagel in ein Brett haut und noch einen Nagel in ein Brett haut, eine Saite spannt, die elektrifiziert und dann sagt, das ist es. Also das ist, glaube ich, so der Kern von Jack White schaffen.
Aber wie schrecklich das ist doch.
Und natürlich alle Projekte, die er hat, sind verschiedene Ausführungen dieser Vorstellung, dass sozusagen Blues die einfachste und damit dem menschlichen Wesen am stärksten entsprechende künstlerische Ausdrucksform ist. Und die muss dann in den verschiedensten Versionen unter die Leute gebracht werden. Und hier ist es halt die Version, die doch sehr viel stärker von so einem Breitwand-Aggro-Gefühl getragen wird. Stärker jetzt als bei den White Stripes damals der Fall war, wo sie auch nur zu zweit waren und wo das Minimal sich anders ausgemändelt hat. Hier ist es, ist die Band größer und trotzdem muss es sozusagen immer noch möglichst reduziert, primitiv und in your face sein. Ich glaube, das ist das, warum er das macht.
Ich glaube, dass die These aber anders geht. Es geht um Einfachheit ihm, das stimmt. Aber vor allem, und das ist der zweite Schritt, Jack White will ja zeigen, dass mit der Einfachheit, wenn man sie eben richtig einsetzt, dann eben was total Geiles rauskommen kann. Und das ist eigentlich ja sein Coup, dass er geschafft hat, zum Beispiel mit den White Stripes damals, Drumbeats zu sie spielen zu lassen, die eigentlich so einfach waren, dass jeder Schlagzeugschüler gedacht hätte, oh, das kriege ich ja leicht hin. Aber dann hast du versucht, so einen Song zu spielen von den White Stripes. Und ich kenne einige Schlagzeuglehrer, die das ihren Schülern beibringen wollten und gemerkt haben, als Lehrer, das gibt's überhaupt nicht, das geht nicht. Es wird nicht so wie dieser beschissene Song.
Aber darf ich da noch kurz zwischen sagen? Keine Melodien, kein Glam, kein Knuff.
Rough Detective von The Dead Weather vom neuen Album Dodge and Burn. Und auf diesem Song, mit Verlaub, da waren jetzt schon ein paar Zwischentöne zu hören.
Außerdem ist das doch gerade das Gute, dass ein Element immer im sozusagen, es gibt eine Idee für jeden Song, das wird hervorgehoben und der Rest ist, also geht in den Hintergrund. Das ist doch hier in jedem Song so und das ist doch gut. Deshalb finde ich auch überhaupt nicht, dass es überladen ist oder sich alles gegenseitig aufhebt, wie Gerrit gesagt hat. Es ist laut, klar, aber es ist nie so, dass man nicht checkt, wo der rote Faden von einem Song ist. Im Gegenteil, und das ist auch Jack Whites Stärke.
Aber ich glaube, also gerade bei die Platte, die Ästhetik von, die sie hier durchziehen, auf der Platte, finde ich, ob man die jetzt mag oder nicht, die ist schon in sich ziemlich stimmig. Und es ist sozusagen, wenn man es auf in Literar, in die, wenn man es auf das Level der Bücher überträgt, glaube ich, dass das wirklich so eine Groschenheft-Ästhetik ist. Also so eine Ästhetik, die mit einfachen Zeichen arbeitet, das ist Pulp. Die arbeitet mit einfachen Zeichen, die sozusagen direkte Effekte erzielen. Es ist alles übertrieben. Es ist
und verkauft sich wie geschnitten Brot.
Es ist Pulp. Das
nein,
ist so
aber,
wie
nein,
wie
aber das
wie,
tut wie, es wie, ja nicht. Doch. Ja, aber Pulp, guter Pulp ist ja verkauft sich dann eben wie geschnitten Brot und er hat eben auch seine Sexiness und er hat seinen Groove dann und das hat das hier nicht.
Doch, das
doch,
hat
das Groove total.
Nein.
Und also,
ja, wie hörst du das?
Das ist stumpfes Zeug, das ist stumpfes Rockzeug,
ja,
irgendwo ganz tief
Zeug.
In der Vergangenheit irgendwie angelegt und öde.
Nein, ich meine, Pulp oder Exploitation oder wie man das nennen mag, ist aber auch erstmal echt stumpf. Das wird in dem Augenblick, wo du es sozusagen auf das zweite Level hebst und wo du sozusagen einen Tarantino-Film draus machst, dann wird es irgendwie smart und groovy und sexy. Aber die Originale, wenn du es jetzt auf das Level des Films transferierst, die Originale, auf die Tarantino liebt und auf die er sich die ganze Zeit bezieht, wenn man sich die dann mal anguckt, die sind natürlich wahnsinnig trashiger, stumpfer Kram, den man als solchen auch gutieren kann, aber das ist trashiger, stumpfer Kram. Und das, was denen fehlt, ist natürlich diese Tarantino-artige Metaebene, die haben die nicht. Für mich ist diese Platte auch irgendwie stumpfer, direkter Kram, der dreckige Geschichten erzählt.
Aber was ist daran schlimm?
Gar nichts, ich beschreib's nur.
Gut, na dann sind wir uns ja eigentlich einig. Also
ich sage aber auch nicht, dass es toll ist. Also es ist einfach so, wie es ist. Also man muss das dann als das nehmen, was es ist.
Ja, und manche finden es toll, manche finden es nicht so toll, manche finden es richtig scheiße.
Und manche sagen, geht so.
Ja, okay. Nee, das sagen wir jetzt mal nicht. Jetzt gehen wir mal ein paar Lieder.
Wir hören jetzt auf jeden Fall noch einen letzten Song von diesem Album von The Dead Weather. Und da werden sich einige wahrscheinlich wundern, weil es gibt eine Ballade auf diesem neuen Album, die heißt Impossible Winner. The Dead Weather mit Impossible Winner vom Album Dodge and Burn. Und das ist die Wertung.
Hit. Geht in Ordnung. Niete. Hit.
Fanny und ich sagen, das ist ein Hit. Gerrit sagt, das ist eine Niete und Tobias ließ sich gerade noch breitschlagen. Zu dem geht in Ordnung, genau. Vielen Dank fürs Kommen, Fanny Tank, Gerrit Bartels und Tobias Rapp.
Gerne.
Vielen Dank auch Stefan für das smoothe Fahren der Technik. Und hier nochmal ein Tusch und Glückwunsch.
Ja, wir können das doch auch. Ja.
Ja.
Andreas Müller und Fabian Wolf haben heute Abend den Rocco Kleinpreis für Musikjournalisten gewonnen. Wie hattet ihr das bezeichnet?
Das ist der Grimme-Preis für Musikjournalisten.
Der Grimme-Preis für Musikjournalisten.
Es gibt keinen anderen.
Ja, genau.
Es ist die höchste Ehre.
Ja. Ist ja auch alles wahr. Es geht weiter mit Jürgen König, der froh ist, dass der Herbst endlich da ist. Lost in Music hat auch die passende Musik für diese Jahreszeit. Mein Name ist Elissa Hirsemann. Ich verabschiede mich mit einem Song von Kurt Weils neuem Album. Der heißt Pretty Pimpin' und das Album dazu heißt Believe I'm Going Down. Und es ist sehr toll. Tschüss.
Radio 1. Soundcheck. Schon zu Ende. Und doch noch da. Gleich, sofort und jetzt. Auf radio1.de.